Schon vergeben? Der Heuking Vergaberecht Podcast. Diesmal effiziente Baubeschaffung.
Mike, hi, grüße dich.
Hi, Lorenz.
Wir sollten heute eigentlich einen Podcast aufnehmen. Für alle die jetzt irgendwo zuhören, Mike Steffen ist bei mir, mein Name ist Lorenz Westen, wir machen hier beide Vergaberecht, aber wir haben gar keine Zeit für einen Podcast.
Wieso?
Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der Bürgermeister der Gemeinde rief an und sagte, er möchte gerne Bauprojekte umsetzen. Er hat ganz viel Geld gefunden in seinem Haushalt und hat ganz viel drängende Projekte vor der Brust und muss die jetzt alle anstoßen und sagt, wir haben bald Kommunalwahl. Er muss der Politik ein erstes Ergebnis zeitnah präsentieren können.
Ja, super. Dafür haben wir doch einige Modelle in der Schublade.
Meine ich auch. Vielleicht gehen wir die mal durch und überlegen mal, was für den Herrn besonders attraktiv sein könnte. Es geht vor allen Dingen um Schul- und Bildungsbauten, aber auch um andere Hochbauprojekte der Daseinsvorsorge. Also die Bandbreite ist groß. Es geht um ein neues Berufskolleg. Es geht darum, dass er ein neues Schwimmbecken, ein Schwimmbad braucht für die Gemeinde. Er braucht darüber hinaus so eine kleine Veranstaltungshalle, also irgendwas in Richtung Dorfgemeinschaftszentrum. Er braucht darüber hinaus eine neue Feuerwache. Also diese ganzen Klassiker, die wir hier auch sonst ständig auf der Agenda haben.
Ja, da würde sich ja eigentlich eine separate Schulbaugesellschaft oder Baugesellschaft für anbieten. Aber wenn er da schnelle Ergebnisse braucht, dann ist natürlich mit der Gründung der Gesellschaft und den verschiedenen Ratsbeschlüssen, die dafür erforderlich sind, das zieht sich dann natürlich zu sehr in die Länge. Dann braucht er wahrscheinlich eher ein anderes Modell. Da haben wir aber ja trotzdem noch Alternativen.
Ja, ich hatte auch das Thema Baugesellschaft sofort bei ihm angesprochen, weil ich auch dachte, das ist vielleicht direkt die Lösung. Aber da sagte er auch, erstens ist die Bezirksregierung manchmal etwas kritisch in seinem Umfeld, wenn es darum geht, neue Gesellschaften zu gründen. Und zum anderen hat er ein ziemlich gutes Gebäudemanagement. Die sind nur einfach gerade total überlastet mit dem laufenden Tagesgeschäft und können keine Neubauvorhaben stemmen, möchten aber die dann gebauten Vorhaben gerne selber betreiben. Also sagt er, Gesellschaft versteht er, ist eine coole Idee, aber nach 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn die Gebäude dann alle Rechte sind, braucht er die Gesellschaft eigentlich nicht mehr.
Das heißt aber auch, wenn das Baumanagement bei ihm in der Stadt ausgelastet ist, dann scheidet von vornherein auch eine Taskforce aus oder eine Stabsstelle, die sich um diese Sonderbauten dann kümmert. Weil wenn die Kapazität nicht da ist, kann man auch keine einzelnen Mitarbeiter abstellen.
Ah, du meinst so eine Art Baugesellschaft Light, ohne dass man eine extra Gesellschaft gründet, sondern dass man im Prinzip so einen internen Stab ernennt, der sich vorrangig um solche Neubauprojekte kümmert?
Genau, also dass man einzelne Mitarbeiter vom Tagesgeschäft entlastet und die sich nur noch um die Bauprojekte kümmern.
Ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, in diesem Fall ist das für Herrn auch nicht das Richtige, weil du sagtest es ja gerade, die Mitarbeiter sind schon komplett ausgelastet und er kann da wirklich keinen entbehren. Aber grundsätzlich ist das eine gute Sache für all die Kommunen, die sagen, ich möchte nicht so eine eigene Institution gründen, sondern eher unkompliziert aus den eigenen Reihen heraus stärker und effizienter werden. Okay, was gibt's noch für Ideen? Was können wir noch machen? Er sagte, er hätte irgendwann mal das Stichwort Bauherrenunterstützung gehört.
Ja, das haben wir auch schon mal gemacht. Das ist ja am Ende ein besserer Projektsteuerer, der noch mehr Aufgaben übernimmt und Bauherrenaufgaben dann quasi in seinen Verantwortungsbereich zieht. Also wenn es dann um Abstimmung mit Behörden geht und dergleichen.
Genau. Das ist im Prinzip so eine Art super Projektmanager, ne? Also jemand, der nicht nur Leistungsbild Projektsteuerung der AHO übernimmt, sondern auch das Leistungsbild Projektleitung der AHO und darüber hinaus alle anderen delegierbaren Aufgaben für den Bauherrn ausführt oder zumindest so weit vorbereitet, dass der Bauherr eigentlich nur noch entscheiden muss.
Ja, da müssen wir natürlich dann wie immer im Vertrag aufpassen, dass der Bauherr die Kontrolle behält über sein Projekt und dass ihm alle Entscheidungen auch wirklich vorgelegt werden. Aber das kann man ja vertraglich regeln.
Ganz genau. Genau, das ist genau der Punkt. Wir müssen nur aufpassen, dass diese Dinge bei ihm beim Bauherrn bleiben und diese, ja, wie sagt der Landesrechnungshof, die originären Bauherrenaufgaben, die darf ich, glaube ich, nicht übertragen. Aber alles andere, dafür kann ich so einen Bauherrenunterstützer ja als echten Kümmerer einsetzen. Also in dem anderen Projekt hatten wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, der kümmert sich wirklich um alles. Der ist proaktiv am Start, der leitet und organisiert alle Abläufe und so. Er trifft aber keine eigenen Entscheidungen, sondern er bereitet Entscheidungen so weit vor, dass der Bauherr oder der Bauherrenvertreter am Ende dann die Entscheidungsvorlage vor sich hat, sämtliche Informationen zusammengefasst bei sich hat und dann auf der Grundlage tatsächlich auch die Entscheidung schnell, zügig und unkompliziert treffen kann.
Das heißt, am Ende bleibt beim Bauherrn nur ein Zeichnungslauf über die Entscheidung.
Genau, so ist es. Und dann kann man ja das Verfahren, je nachdem, wen man da findet, kann man das ja so organisieren, dass tatsächlich möglichst wenig bei der Verwaltung hängen bleibt, sondern dass er möglichst viel eigenständig organisiert. Wobei auch für die interne Organisation kann das ja ganz sinnvoll sein. Der soll ja nicht nur dann die externen Dienstleister, also Planer und Bauausführende und Prüfingenieure und so weiter koordinieren, sondern der kann sich ja auch um die interne Koordination innerhalb der Verwaltung kümmern und zusehen, dass die richtige Stelle zuarbeitet, zusehen, dass die richtigen Leute eingebunden werden, dass die richtigen Informationen kommen, zum Beispiel von der Feuerwehr, wenn es um eine Feuerwache geht, also von dem eigentlichen Nutzer des späteren Objektes. Das ist durchaus sinnvoll.
Auf jeden Fall. Was natürlich verbleiben würde, wären die Schnittstellen zum Planer und zum Bauunternehmen. Da könnte man ja theoretisch auch noch ansetzen und die Leistungen noch gemeinsam vergeben.
Du meinst, dass man den Bauherrenunterstützer, also den Superprojektmanager, mit Planer und Bauunternehmer kombiniert?
Genau.
Okay. Das wäre also so eine Art, nennen wir es mal Projektentwicklermodell.
Richtig. Wenn man das nochmal auf ein noch weiteres Level heben wollte, könnte man vielleicht sogar noch anmerken, dass der Projektentwickler dann eigene Grundstücke mitbringt.
Okay, das läuft, glaube ich, in manchen Städten unter dem Stichwort Investorenmodell. Ne, nach dem Motto, ich habe hier ein eigenes Grundstück und, liebe Stadt, ich bin gerne bereit, dir das Grundstück zu verkaufen oder zu vermieten, aber ich möchte es auch gerne bebauen. Das heißt, sag du mir doch mal, was du haben möchtest und ich baue dir das dann da drauf. Ich kümmere mich um alles und übergebe das Gebäude schlüsselfertig, entweder zu Eigentum oder mit einem langfristigen Mietvertrag.
Das ist natürlich dann eine rundum Sorglos-Lösung, aber man muss natürlich auch einige rechtliche Hürden dafür überspringen.
Und man muss sich natürlich überlegen, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist. Denn wenn ich ein Grundstück nach meinen Wünschen bebauen lasse und dann kaufe, fällt die Grunderwerbsteuer natürlich auf die Gesamtsumme an. Nicht nur auf den reinen Grundstückswert, sondern auch auf den Wert der erbrachten und in das Grundstück eingebrachten Bauleistung. Das kann natürlich gerade bei großvolumigen Projekten ziemlich teuer werden. In NRW liegt die Grunderwerbsteuer bei 6,5%. Und wenn ich jetzt so eine große Gesamtschule mit über 1000 Schülern nehme und da mal 60, 70, 80 Millionen Euro zu veranschlage plus Grunderwerb, dann ist das schon eine Stange Geld, die ich natürlich auch gut anderweitig ausgeben kann. Zum Beispiel für eine Kita.
Richtig, aber andersrum, die Grundstücke liegen bei der Stadt ja häufig auch nicht rum. Also wenn die dann ein Grundstück in den eigenen Bestand integrieren, dann war ja offensichtlich und häufig ist es ja auch so in der Praxis der Bedarf an weiteren Grundstücken da.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das erleben wir ja auch häufig. Ne? Die meisten Projekte, die wir betreuen, betreffen noch viele Umbauten im Bestand und Ersatzneubauten bei bestehenden Schulen. Aber aufgrund des steigenden Bedarfs kommt es natürlich auch immer häufiger vor, dass es komplette Neugründungen gibt. Und in der Tat, viele Kommunen sagen, gerade im enger bebauten Innenstadtbereich, wo ich dringend die Schule benötige, habe ich überhaupt gar keine geeignete Fläche mehr.
Jetzt vielleicht noch mal einmal auch von der rechtlichen Seite aus gedacht. Also grundsätzlich kauft der Auftraggeber am Ende ja dann ein Grundstück mit einem fertig erstellten Gebäude. Vergaberechtlich ist es aber in der Regel trotzdem ein Bauauftrag, weil der Schwerpunkt der Leistung natürlich in der Erstellung des Gebäudes liegt und das fertige Stück Gebäude mit dem Grundstück dann am Ende übereignet wird. Da ist natürlich wichtig, dass man von vornherein auch die Leistungsanforderungen hinreichend konkret in der Leistungsbeschreibung darlegt und sich auch während des Projekts noch den Einfluss auf die Leistung dann beibehält. Auch da, das hatten wir vorhin bei der Bauherrenunterstützung, ist es natürlich wichtig, dass der Auftraggeber am Ende die Kontrolle über sein Bauwerk behält, was er am Ende erstellt.
Ja, vollkommen richtig. Und der Hinweis ist natürlich auch richtig, klar, ich muss europaweit ausschreiben, in aller Regel zumindest, wenn ich über dem Schwellenwert liege, und ich muss die VOBA beachten. Etwas anderes gilt natürlich, wenn nur ein einziges Grundstück für mein Vorhaben in Betracht kommt, dann reden wir von einem sogenannten Ausschließlichkeitsrecht. Und dann kann ich ja ohne Wissen und Wollen des Grundstückseigentümers auf diesem Grundstück nichts errichten. Also in diesem Fall könnte man eventuell auf ein Vergabeverfahren verzichten. Die Hürden sind natürlich hoch. Ich muss sehr genau nachweisen, dass tatsächlich kein anderes Grundstück in Betracht kommt. Und es gab eine aktuelle Rechtsprechung dazu. Und die Rechtsprechung sagte auch noch einmal ausdrücklich zum Thema Ausschließlichkeitsrecht: Diese Ausschließlichkeit darf nicht hausgemacht sein. Also der öffentliche Auftraggeber darf nicht verantwortlich dafür sein, dass nur einer in Betracht kommt. Also da muss man eben sehr, sehr genau aufpassen, dass man gute Gründe hat, warum eben nur dieses eine Grundstück in Betracht kommt. Aber dann kommt es, kann man tatsächlich auf ein Vergabeverfahren verzichten. Wobei, eins muss man an dieser Stelle, glaube ich, sagen: Die Zeitersparnis dadurch ist einigermaßen marginal. Denn auch wenn ich nur mit einem verhandle, ich brauche trotzdem nachher einen Vertrag, der meine Rechte sichert und die Pflichten des Auftragnehmers. Insoweit komme ich um die Vertragsverhandlung und um die ordentliche Vertragsgestaltung nicht drumherum.
Und wenn wir jetzt noch mal einmal ausklammern, dass der Auftragnehmer ein Grundstück mitbringt und dieses Investorenmodell erbringen kann, weil vielleicht sind ja alle Grundstücke schon im städtischen Bestand, dann wäre das ja gar nicht erforderlich. Dann haben wir ja immer noch auch die klassischen Modelle, auf die wir zurückgehen können, bei denen dann Kumulativleistungen gebildet werden und beispielsweise die Planungsleistungen und Bauleistungen jeweils zusammengefasst werden bei einem Generalplaner und einem Generalunternehmer oder vielleicht sogar Planung und Bau insgesamt von einem Bauunternehmen mit einem nachgeordneten oder gleichgeordneten Planungsunternehmen erbracht werden durch das sogenannte Totalunternehmermodell.
Genau. Das Thema, das haben wir ja aktuell rauf und runter, sage ich mal. Ne? Sowohl Generalplaner, Generalunternehmer, Totalunternehmer. Was gibt es hier zu beachten? Erstens, ich muss natürlich begründen, warum ich in diesen konkreten Fällen auf eine Losaufteilung verzichte. Das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, insbesondere dann, wenn Fördermittel mit dabei sind. Denn Fördermittelgeber schauen vor allen Dingen gerne auf diese Begründung. Aber auch da hat uns die Rechtsprechung ja in der letzten Zeit geholfen und gesagt: Leute, ihr müsst einen Abwägungsprozess durchführen zwischen den Interessen an der Bildung von Losen, also den mittelständischen Interessen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch an den Interessen des Bauherrn, also der öffentlichen Hand, warum man eben gerade auf eine Losaufteilung verzichtet. Und hier reicht es aus, wenn überwiegende Argumente für das eine sprechen. Ich muss also nicht im Sinne einer Schwarz-Weiß-Lösung sagen, nur ein Verzicht auf Losbildung ist zulässig. Es reicht aus, wenn ich den Abwägungsprozess vernünftig und nachvollziehbar darstelle.
Und das müssen ja auch nicht immer nur wirtschaftliche Gründe sein. Also es muss nicht immer nur um Zeitersparnis, Kostenersparnis oder dergleichen gehen. Es können ja auch technische Gründe dafür sprechen. Wenn zum Beispiel zu erwarten ist, dass die Bauleistungen am Ende nicht zu den Planungsleistungen passen, es sei denn, es kommt eben aus einer Hand, weil es ein so komplexes Bauprojekt ist. Also die Argumente dafür, da gibt es ja einige Möglichkeiten, wie man das gestalten kann.
Absolut. Das führt mich jetzt unabhängig von der Frage der Losaufteilung, aber zu einem allgemeinen Hinweis, den wir ja immer wieder in der Praxis erleben. Wir haben ja ganz häufig diese Modelle, in der zuerst ein Generalplaner unterwegs ist und der dann die Baugenehmigung einreicht, also bis zur Leistungsphase 4 der HOAI sich um die kompletten Planungsleistungen kümmert und danach eine funktionale Leistungsbeschreibung erstellt, aber eben nicht die komplette Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung selber liegt dann zusammen mit der Werk- und Montageplanung bei dem Generalunternehmer. Was wir in der Vergangenheit immer wieder gemerkt haben, ist, dass diese Schnittstelle zwischen Generalplaner und Generalunternehmer häufig in der Praxis zu Schwierigkeiten führt, weil der Generalunternehmer, nachdem das Vergabeverfahren zu seiner Auswahl abgeschlossen ist, immer wieder ganz gerne mal Fehler, Widersprüche, Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung des Generalplaners findet und sagt, ich kann die gerne beheben, möchte dafür aber natürlich etwas mehr Geld haben.
Ja, aber dafür haben wir ja häufig dann vertragliche Regelungen gefunden, die dieses Verhältnis zwischen Generalplaner und Generalunternehmer regeln und auch bestimmte Nachunternehmerkonstellationen entwickelt, mit denen man dem begegnen kann.
Ja, das stimmt. Das müssen wir nur immer wieder auf dem Schirm behalten, dass da eben so eine Art Sollbruchstelle, Schnittstelle ist, die wir einfach bedienen müssen. Die Schnittstelle hätten wir natürlich nicht, wenn wir sagen, wir nehmen einen Totalunternehmer, der sich um alles kümmert.
Das stimmt. Bei dem ist aber natürlich zu beachten, dass der Zeitpunkt der Beauftragung und die Errichtung des späteren Bauwerks zeitlich so weit auseinander liegen, dass man von vornherein festzurren kann, welche Anforderungen an die Leistung gestellt werden und dass man eben nicht während des Planungsprozesses noch eine Kehrtwende machen kann und bestimmte Leistungen von komplett auf links drehen kann, sondern der Totalunternehmer, bietet ja im besten Fall im Vergabeverfahren einen verbindlichen Preis an, zu dem er das Bauwerk erstellt. Das heißt, da sollte auch schon eine kalkulationsfähige Grundlage da sein, auf der er sein Angebot abgeben kann.
Was mache ich denn, wenn ich als Auftraggeber trotzdem noch im Planungsprozess Einfluss nehmen möchte? Ich meine, in der HOAI schuldet der Auftragnehmer ja eine Variantenbetrachtung und soll mir verschiedene Vorschläge unterbreiten als Bauherr. Und ja, bei einem Totalunternehmer oder generell wäre es natürlich am allerbesten, wenn ich in dem eigentlichen Planungs- und Ausführungsprozess als Auftraggeber gar nicht mehr interferiere, sondern einfach nur bauen und umsetzen lasse. Denn dann weiß ich, die Kalkulation des Generalunternehmers geht auf, er setzt das so um wie ursprünglich angeboten. Sobald ich etwas verändere, wird es unter Umständen teurer, weil ich als Bauherr auch oft gar nicht auf den ersten Blick erkennen kann, welche Auswirkungen dieser Änderungswunsch hat. Aber jetzt mal angenommen, ich möchte mir trotzdem vorbehalten, Änderungen einzuführen. Wie kann ich das denn bringen? Geht das dann gar nicht mehr? Scheidet das Totalunternehmermodell dann komplett aus?
Nein, auf gar keinen Fall. Dafür haben wir ja verschiedene Werkzeuge. Also zum einen gibt es ja von vornherein die Möglichkeit, die Leistung zu verändern. Es gibt vertragliche Leistungsänderungsklauseln, es gibt auch gesetzliche Regelungen dazu. In der Regel wird das begleitet durch eine Urkalkulation, die der Totalunternehmer dann im Verfahren mit einbringt und auf deren Grundlage dann eben preisliche Abweichungen auch fair zwischen beiden Parteien vereinbart werden können. Aber gleichzeitig ist der Planungsprozess ja auch gestaltbar. Also man kann ja auch bestimmte Meilensteine regeln in der Abfolge, zu denen man sich dann zusammensetzt und ähnlich wie bei einer Bemusterung beispielsweise dann über die verschiedenen Varianten spricht und dann gemeinsam zu einem Planungsergebnis kommt, was dann weiter fortentwickelt wird. Also da sind ja auch die Gestaltungsvarianten wirklich sehr vielfältig und man hat keineswegs jetzt irgendwie dann das Paket, was man nachträglich nicht mehr anpassen kann, sondern der Auftraggeber behält ja weiterhin seine Einflussnahme. Aber nichtsdestotrotz sollte natürlich trotzdem die Kalkulationsgrundlage so belastbar wie möglich sein.
Ja. Ja, guter Punkt. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, ich muss ja nicht immer zwingend einen Pauschal-Festpreis vereinbaren. Ich kann ja, wenn ich sage, ich bin mir so, zu einem so frühen Zeitpunkt im Verfahren noch gar nicht sicher, welche Leistung ich konkret haben möchte, dann sagt mir natürlich jeder Totalunternehmer, dann kann ich auch keinen Pauschalfestpreis anbieten. Dann kann ich ja auch andere Vergütungsmechanismen vereinbaren. Zum Beispiel sowas wie Cost plus Fee, Open Book, wo also mir jede einzelne Ausgabe konkret nachgewiesen wird und dann ein allgemeiner Zuschlag für allgemeine Kosten, Wagnis und Gewinn obendrauf kommt.
Das heißt, dass es nicht unbedingt ein Preis für ein entsprechendes Gegenstück an Leistung gibt, sondern so eine, häufig auch so eine Art Warenkorbsystem oder etwas abstraktere Preismodelle, wie man die zum Beispiel bei Rahmenverträgen auch dann festlegen kann, dass man sich auf bestimmte Preismodelle einigt, die man aber theoretisch auch auf andere Bauprojekte umstülpen kann.
Ja, genau so. Und das kann ich natürlich auch kombinieren. Ich kann ja mir einzelne Leistungen, die ich klar und abschließend beschreiben kann, als Pauschalfestpreis anbieten lassen und andere Leistungsteile über ein Open Book oder Cost plus Fee Verfahren abregeln. Ich kann auch, das hatte ich jetzt in der Vergangenheit mehrfach, komplett die gesamte 100 Millionen Euro Leistung über Cost plus Fee abrechnen. Ich muss dabei natürlich nur aufpassen, dass mir die Kosten nicht davonrennen. Und das schaffe ich zum Beispiel, indem ich mit meinem Auftragnehmer eine verbindliche Kostenobergrenze vereinbare. Und gerade bei Totalunternehmerverträgen machen wir es gerne so, dass wir sagen, naja, zu Beginn der Planungsphase wissen wir noch nicht genau, was es auf den Cent genau kosten wird, weil noch so viele Entscheidungen auf dem Weg zu treffen sind. Dennoch können wir die Kosten jetzt schon grob abschätzen und wir vereinbaren eine verbindliche Kostenobergrenze und beauftragen den Totalunternehmer auf Grundlage dieser Kostenobergrenze erst einmal stufenweise. Das heißt, in der ersten Stufe nur mit den kompletten Planungsleistungen. Und nach Abschluss der Leistungsphase 4, wenn dann beispielsweise die Baugenehmigung vorliegt und auch etwaige Auflagen zur Baugenehmigung bekannt sind, zu diesem Zeitpunkt lasse ich mir von dem Generaltotalunternehmer bestätigen, ja, ich schaffe es, die Kostenobergrenze einzuhalten. Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich nach Abschluss der Leistungsphase 4 feststelle, dass die Kostenobergrenze nicht eingehalten werden kann, ich die Karten neu mischen kann. Ich kann dann neu überlegen, gehe ich erneut in den Gemeinderat und hole mir einen entsprechenden Beschluss, breche ich das gesamte Projekt ab Oder nutze ich die bereits gekaufte Planungsleistung und schreibe die Bauleistung auf dieser Grundlage an einen Generalunternehmer zum Pauschalfestpreis aus. All diese Möglichkeiten hätte ich dann. Also ich kann mit anderen Worten Exit-Szenarien vorsehen, um meine Rechte auch für die Zukunft abzusichern.
Gerade weil ja auch die Gemeinderäte häufig mehrstufige Beschlüsse über die Bauprojekte fassen, macht ja auch eine stufenweise Beauftragung Sinn. Also dass man auch zwischendurch vorgefertigte Exit-Szenarien für die Kommunen hat, damit die jederzeit sagen können, so, wir haben jetzt bis zur Leistungsphase 4 nach der HOI geplant, aber die politische Landschaft hat sich so verändert, haushalterisch ist es nicht mehr möglich oder welche Gründe auch immer dafür sprechen, das Verfahren zu beenden. Dafür gibt es dann einen bestimmten Meilenstein im Vertrag und zu dem endet er dann.
Genau, genau so ist es. Gut, da haben wir ja schon einen ganzen Strauß an Möglichkeiten für Herrn Bürgermeister. Was gibt's denn noch? Er sagte, was die Verwaltung vor allen Dingen belastet, ist, dass sie ganz, ganz viele kleinere Aufträge, die sehr ähnlich gelagert sind, haben, die immer wieder aufs Neue vergeben werden müssen, weil die teilweise dann für sich genommen den Schwellenwert für Dienstleistungen in Höhe von 200.000 Euro überschreiten. Also hier geht's vor allen Dingen um Planungsleistungen, solche Späße.
Da könnte man doch vielleicht über einen Rahmenvertrag nachdenken. Also, dass man einen Rahmenvertrag schließt, entweder mit einem Auftragnehmer oder vielleicht sogar mit mehreren Auftragnehmern und dann quasi einmal eine europaweite Ausschreibung macht und im Nachhinein unter diesem Rahmenvertrag die Einzelleistungen vergibt.
Vollkommen richtig. Geht das denn nur in Bezug auf Planungsleistungen?
Nee, das geht für alle Leistungsbestandteile. Also das geht sowohl für Planungsleistungen, das geht aber auch für Bauleistungen. Das kann man auch für Projektsteuerungsleistungen machen.
Das ist richtig. Ich muss mir nur, gerade wenn ich jetzt an Projektsteuerer denke, natürlich darauf aufpassen, dass ich genug Flexibilität habe. Denn wenn ich mal angenommen mehrere Projektsteuerer in so einer Art Projektsteuerungspool habe, bei denen ich dann im Einzelfall aus diesem Pool heraus mir jemanden auswähle, der den Einzelauftrag erbringt, dann muss ich natürlich schauen, dass ich mit dem dann auch in der Lage bin, die Besonderheiten des jeweiligen Auftrages im Einzelfall zu verhandeln. Also es kann ja durchaus sein, dass ich einen Pool von Projektsteuerern habe und ich muss auf der einen Seite ein Totalunternehmermodell umsetzen, ich muss für das andere Objekt ein Generalplanermodell umsetzen und für das dritte Objekt schreibe ich die Leistungen klassisch gewerkeweise aus. Dann muss ich natürlich zusehen, dass ich auch gegenüber dem Projektsteuerer jeweils in der Vergütung bei Einsatz von Kumulativleistungsträgern ein wenig Abstriche machen darf.
Auf jeden Fall. Ich meine, beim Rahmenvertrag ist es ja so. Man führt einen Rahmenvertrag oder eine Ausschreibung für über einen Rahmenvertrag durch, legt bestimmte Parameter der Beauftragung fest, aber andere bleiben ja offen. Und wir können es ja in der Ausschreibung so steuern, dass genau die Parameter offen bleiben, die am Ende dann projektspezifisch angepasst werden müssen. Also etwa, man kann ja eine Grundvergütung beispielsweise festlegen, von der man dann nach oben oder unten abweichen kann, je nachdem, wie komplex das Projekt ist. Man kann aber auch zum Beispiel festlegen, dass bestimmte Personen angeboten werden müssen, die das Projekt durchführen, also dass man anhand der persönlichen Referenzen der Projektleiter auswählt, wer das Projekt nachher durchführen soll. Also da hat man ja verschiedene Werkzeuge, um dann eine passgenaue Lösung für das jeweilige Einzelprojekt zu finden.
Ja, wichtig ist, glaube ich, nur, dass da weisen wir auch immer darauf hin, das kommt ja auch wieder aus der Rechtsprechung des EuGH, dass wir eine Höchstgrenze angeben, ne? Damit der Markt eben weiß, dieser Rahmenvertrag kann bis zu XYZ genutzt werden. Bis dahin gibt es keinen anderen Auftrag, vielleicht keinen anderen Auftrag neben dem Rahmenvertrag. Ich muss also sehr genau entscheiden, ob ich mich jetzt an diesem Rahmenvertragsverfahren beteiligen möchte oder nicht. Muss die Höchstgrenze zwingend immer in Euro angegeben werden?
Nee, das hat der EuGH ja relativ deutlich gesagt. Es geht auch eine Höchstmenge an Leistungen. Also man kann auch sagen, dreimal Projektsteuerung für ein bestimmtes Bauvorhaben oder dergleichen. Das muss man natürlich etwas weiter noch konkretisieren. Aber ein genauer Eurobetrag auf den Cent genau muss nicht genannt werden.
Wir hatten letztens ein Verfahren, da ging es um den Bau von Radwegen, also so Tiefbau- und Oberflächenleistungen. Und da hatten wir als Höchstmenge eine Kilometeranzahl genannt. Und gesagt, maximal x Kilometer Radweg ist zu errichten. Denn auch da haben wir gesagt, der Markt weiß ja Bescheid, wie viel das ungefähr ausmacht und welche Bedeutung diese Länge hat, diese Fläche.
Genau, häufig sieht man das ja auch bei Bauprojekten und dergleichen, dass das an die Bruttogrundfläche angeknüpft wird, also dass eine bestimmte Quadratmeteranzahl angegeben wird, die dann eben als Höchstmenge fungiert.
Ja, über mehrere Projekte hinweg, ne? Als Summe bei ganz vielen Projekten. Ja. Schön. Ja, ich glaube, da haben wir doch einige Modelle zusammengetragen. Dann rufe ich jetzt mal von der Stadt an und bespreche mit ihm, was für ihn am ehesten in Betracht kommt.
Ja, ich bin gespannt. Würde mich freuen, wenn es bald losgeht.
Alles klar, bis dann, ne? Ciao.